Amen, genau. Ja, ich will euch herausfordern, einen Impuls mitgeben, wie immer. Und ich will, dass wir gemeinsam froh sind und uns nicht niederdrücken lassen von kleinen Zwistigkeiten. Im Großen und Ganzen geht es uns super. Amen. Die Grundlage ist, wir haben ewiges Leben. Hey, was kann uns Besseres passieren? Amen. Wenn es hier vorbei ist, geht es bei ihm weiter. Und das ist die Grundlage. Deswegen können wir jeden Tag schon mal super duper fröhlich sein. Das ist die erste Sache. Und zweitens erleben wir, wie Gott und sein Reich uns segnet. Wir sind im Reich, wir sind durchs Reich gesegnet. Wir segnen das Reich Gottes. Da passieren Dinge. Es wächst, es ist dynamisch. Ist der größte Verein, die größte Firma, die es gibt, ist das Reich Gottes. Weltweit, ne? International und ewig. Wir nehmen teil an einem gewaltigen Projekt, das Reich Gottes. Toll, ne? Amen. Und manchmal gibt es auch Niederlagen, das kennen wir auch. Und ich weiß nicht, warum es heute auf diesen Abend hier trifft. Ich spreche nicht durch die Blumen irgendwie, es war einfach das Thema für heute Abend. Vielleicht ist es ja für jemanden, und ich glaube auch für GEN wichtig, wie gehe ich mit Niederlagen um, wie überwinde ich Niederlagen? Ja, es ist keine Kunst hinzufallen, die Kunst ist wieder aufzustehen. Wie kann ich wieder aufstehen, wenn ich hingefallen bin? Und wenn ich von hinfallen rede, meine ich nicht gleich moralisches Hinfallen, das kann auch gemeint sein, aber es kann ein Glaubensschritt sein, den ich nicht ausgelebt habe. Es kann ein falsches Verhalten gewesen sein, es kann ein Fehler gewesen sein, ein sachlicher Fehler. Alles, was mit Versagen zu tun hat, ja. Wenn uns das trifft, dann sind wir erstmal am Boden. Und dann wieder aufzustehen, ist oft nicht leicht. Ich will euch heute Abend einmal zeigen, wie wir immer wieder aufstehen können und aufstehen müssen, auch bei GEN. Wie wir trotz allen Umständen und Schwierigkeiten, Problemen und Herausforderungen fröhlich sein können und sagen, hey, es geht vorwärts, es geht weiter, nicht? Und jetzt will ich den abgedroschenen Spruch unserer Bundeskanzlerin doch mal sagen, wir schaffen das. Ja, mit Gott schaffen wir das. Und das fehlt bei der Bundeskanzlerin. Nicht? Deswegen schafft sie es nicht. Aber mit Gott schaffen wir das. Ja, ganz gewaltig. Okay, ich will euch ganz kurz entführen zum ersten Buch Samuel. Ihr habt es bei euch abgedruckt, ein paar Bibelstellen. Leider habe ich die Bibelstelle vergessen einzudrucken. Es geht hier um 1. Samuel, Kapitel 30. 1. Samuel, Kapitel 30, bei euch in den, auf den Blättern, da sind Auszüge aus dem Kapitel 30. So, es geht darum, es war die Zeit, als David unterwegs war, er war am Fliehen von Saul, seinem Schwiegervater, er war auf der Flucht und da, ihr kennt die Geschichten, da ist vieles passiert, immer und immer wieder versucht Saul ihn umzubringen. Schließlich flieht David zu den Erzfeinden der Juden, der Israeliten, er flieht zu den Philistern. Und er fängt an, einem philistischen König zu dienen. Und er zieht aus und macht Schlachtzüge für ihn, für den philistischen König. Bereichert sich dabei auch selbst nicht schlecht. Und es kommt dann an einen Punkt, wo er dann vor einem Dilemma steht. Er war diesem philistischen König jahrelang treu gewesen. Und jetzt will der philistische König mit anderen alliierten Königen gegen das Volk Gottes, gegen Israel ziehen. Und er als untergebener, Vasall oder als untergebener Knecht eines philistischen Königs, sagt sich, ich möchte mitziehen und ich möchte unter der Fahne der Philister gegen mein eigenes Volk kämpfen. Fehler! Amen. Er war drauf und dran, einen großen Fehler zu machen. Ich weiß nicht, was ihn getrieben hat, Politik oder der Druck oder die Umstände oder seine seelische Zerrissenheit. Aber er war drauf und dran, einen Kompromiss zu machen. Und er war drauf und dran, gegen das Volk Gottes zu kämpfen. Und tatsächlich mobilisiert er seine Leute und die ziehen los und schließen sich dem philistischen Heer an. Und dann kommen die anderen Könige, sie treffen sich alle. Und David war tatsächlich dort gewesen. Er war bewaffnet. Er war bereit, mit seinen Leuten gegen das Volk Gottes in den Krieg zu ziehen. Das wäre ein fataler Fehler gewesen. Und dann passiert zum Glück etwas, was ihn und seine Soldaten zunächst nicht gefreut hat. die Alliierten, die Kumpels, die Freunde von dem philistischen König sagen, hey, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht den David bei dir mitkämpfen lassen. Sobald er Saul gegenübersteht, läuft er über zu Saul und kämpft gegen uns. Er ist in Gefahr, ein Verräter zu werden. Und sie hatten recht, das hätte passieren können. Nicht? Und so schicken sie David samt Kriegsvolk zurück nach Hause. Die Soldaten waren sauer, die waren bereit zu kämpfen, die vielleicht gab es da auch finanzielle Abmachungen, ich weiß nicht. Jetzt werden die zurückgeschickt nach Hause. Ihr dürft nicht mitkämpfen. Das scheint zunächst ein großes Problem zu sein, eine Niederlage zu sein, ein Fehler zu sein. Und dann kommen sie zurück und sie kommen nach Ziklag. Das ist die Stadt, wo damals der David mit seiner Familie, mit seiner Großfamilie, mit seinen Soldaten wohnte. Und sie kommen zurück nach Ziklag und finden, dass Ziklag überfallen worden ist von Amalekitern. Und alles wurde niedergebrannt. Er findet ein zerstörtes Zuhause wieder. Und ich denke, da hat es bei ihm Klick gemacht. Moment mal. Gut, dass ich jetzt nicht an der Front kämpfe, sondern zurück bin. Vielleicht kann ich noch was retten. Ich denke, er ist an der Stelle gefallen. Er hat sich entschieden, gegen das Volk Gottes zu kämpfen. Gott hat ihn gnädigerweise bewahrt. Aber weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war, weil er einen falschen Kampf kämpfen wollte, an einer falschen Front, hat der Teufel hinten reingeschlagen, ist hinten reingekommen und hat ihn hinten kaputt gemacht. Frau weg, Kinder weg, Familie weg, die Ehefrauen, die Soldaten, alle sind weg, alles Hab und Gut, alles weg, alles, was sie sehen, sind Ruinen, vielleicht noch qualmende Ruinen. Das passiert, wenn man dem Teufel Raum gibt. Und David hat dem Teufel Raum gegeben. Ja? Er hat sich gesagt, ich werde gegen das Volk Gottes kämpfen. Fehler, Fehler, Fehler. Und er kämpft und er ist drauf und dran, an einer falschen Front zu kämpfen. Fehler. Wir sollten niemals gegeneinander kämpfen. Die Gemeinde, die Nachbargemeinde ist nicht mein Feind, ist nicht meine Konkurrenz. Wir kämpfen den gleichen Kampf. Auf der gleichen Seite. Ja, und wir kämpfen nicht gegen Gemeinden, wir kämpfen mit Gemeinden gegen den Feind. Und hier wollte er gegen seine Brüder kämpfen und merkte nicht, dass der Teufel hintenrum seine Familie kaputt gemacht hat. Ziklag. Eine Stelle, die ungeschützt ist, ein Raum, den wir dem Teufel geben. Paulus warnt uns, er sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Du hast vielleicht hier vor Augen eine große Schlacht, hier muss ich kämpfen, das muss ich tun und hier sind die Feinde und oft kommt der Teufel ganz listig von hinten herum und macht deine Familie zum Beispiel kaputt. Ja? Greift dich von hinten finanziell an, macht deine Gesundheit kaputt, schickt dir einen Tumor. Gott schickt keine Tumore, der Teufel sehr wohl. Er greift oft dort an, wo unsere Schwachstellen sind. Und dann frage ich mich heute, was ist dein Ziklag? Was ist deine Schwachstelle? Was ist dein Ort, wo du keinen Schutz mehr hast? Wo hast du locker gelassen? Wo bist du nicht mehr auf der Linie mit dem Wort Gottes? Da greift der Teufel an. Der Teufel greift immer in Ziklag an. Dort, wo die Schwachstellen sind. Da ist ein ganz fieser linker Hund, der Teufel. Das Gute ist, die Bibel sagt, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das sehen wir bei David. Ja, David ist gefallen. Ich glaube, er ist vorher schon geistlich gefallen. Er hat sich entschieden, gegen sein eigenes Volk, gegen das Volk Gottes zu kämpfen. Geistlich gefallen. Jetzt kommt er zurück und er steht vor den Konsequenzen seiner falschen Entscheidungen. Das war eine ganz herbe Niederlage. Er weiß, hey, ich habe einen großen Fehler gemacht. Was mache ich jetzt? Und was machen wir, wenn uns Fehler passieren? Ob das nun gewollt ist oder ungewollt ist, ob es bewusst ist oder unbewusst, ob es geistlich ist oder einfach ein sachlicher Fehler. Was machst du, wenn dir ein Fehler passiert und du eine Niederlage hast in einem Lebensbereich? Was machst du dann? Ich lese mal erstmal 1. Samuel 30, Vers 1. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, also die haben die Front, die falsche Front verlassen, und sind 3 Tage lang marschiert. Die waren hundemüde. 3 Tage lang marschiert. Zurück nach Hause, nach Ziklag. Da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Boah. Er hat die Feinde da gesehen. Der Feind war hinten, im Hinterland. Vers 2. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war. Stell dir mal vor, wenn deine Frau weg ist und du weißt, sie ist in den Händen von irgendwelchen IS-Kämpfern. Und du weißt nicht, ob der Hals nicht schon durchtrennt wurde. Grausam. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Und jetzt wissen wir heute, damals wusste das David nicht, da heißt es, sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Okay, das wusste David damals nicht. Er war in der Geschichte. Heute lesen wir darüber. Ja? Er war mittendrin, er wusste nicht, lebt meine Frau noch, leben meine Kinder noch? Und die ganzen Soldaten und die Offiziere haben sich auch gefragt, leben meine Familie noch? Lebt meine Familie noch? Vers 3, als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Das passiert, wenn wir an der falschen Front kämpfen. Es gibt einen Bibelvers, und den habe ich mal für jemanden zitiert, und leider ist das wirklich so eingetroffen, aus den Sprüchen, ich weiß nicht mal genau, wo er steht, dass jemand, der Gutes mit Bösem vergilt, also du tust jemandem Gutes und er tut dir Böses. Da gibt es einen Spruch in der Bibel, da heißt es, von dessen Haus wird das Böse nie weichen. Gefährlich. Ja? Und David war drauf und dran, sich diesen Fluch zuzuziehen. Er wollte dem Volk Gottes Böses antun, ja, wegen seiner politischen Machenschaften. Und er hat kassiert bei sich in der Familie. Was ist dein Zicklack? Wo ist deine Schwachstelle? Wo haben wir, wo hast du, wo habe ich dem Teufel Raum gegeben? Ja, das kann die Familie sein. Sogar Petrus warnt uns und sagt, wir sollen Frieden halten. Mann und Frau sollen im Frieden leben, damit die Gebete nicht gestört werden, sagt Petrus. Ja, wir können Glaubenshelden sein nach außen, aber wenn die Beziehung mit der Frau nicht passt, sind unsere Gebete gestört, sagt Petrus. Deswegen, Mann und Frau sollten im Frieden leben. Dein Zicklack ist vielleicht Unvergebenheit. Ja? Ich habe Bitterkeit gegen diesen Menschen, ich kann ihm nicht vergeben. Das ist ein Zicklack. Da kommt der Teufel und greift an. Wenn Bitterkeit da ist, Unvergebenheit da ist, wird er das nutzen, um dich kaputt zu machen, innerlich zu zerfressen. Vergib den Menschen. Deswegen schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Er sagt, hey, wem ihr vergebt, habe ich auch vergeben. Alles gut, ich vergebe auch, sagt er. Vers 11, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Denn seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Paulus sagt, hey, ich bin sofort bereit zu vergeben. Und wenn die Person Buße getan hat, ich vergebe sofort. Denn ich weiß ganz genau, der Teufel kann die Unvergebenheit nutzen, um mich anzugreifen. Vielleicht ist dein Zicklack die Unvergebenheit ein ganz böser Ort. Und da kommt der Teufel hinein und greift ein. Dort im Hinterland greift er ein. Du kannst vor einem geistlichen Dienst stehen, aber wenn du nicht vergeben kannst, greift der Teufel von hinten an, der hüllt dich von innen aus. Im Hinterland. Es gibt das Zicklack der falschen Brüder, wo sich Brüder einschleichen, ja, und tun, als seien sie Christen. Und in Wirklichkeit sind es keine Christen. Und sie hüllen ganze Werke aus, sie hüllen ganze Gemeinden aus. Zicklack. Nicht aufgepasst. Jemanden reingelassen, der nicht reingehört. Weltlichkeit kann ein Zicklack sein. Ich meine nicht, dass wir die Blumen nicht genießen und die guten Sachen, das meine ich nicht, aber das weltliche System, die sündige Natur, die Sünde, das sündige System, dass wir das anfangen zu genießen und lieb zu haben, die Sünde an sich, das kann ein Zicklack sein. Wir haben heute von der Waffenrüstung gesprochen. Wenn die Waffenrüstung nicht ganz angezogen ist, wenn da was fehlt, ein Teil davon fehlt, ja, das kann ein Zicklack sein. Der Teufel zielt immer auf die Schwachstellen. Ich kenne das aus meinem Leben. Ja. Wenn du schon müde bist und du hast keine Zeit gehabt zum Gebet, du hast keine Zeit gehabt zu anderen Dingen, du bist ausgelaugt, der Druck baut sich auf und plötzlich schlägt er nochmal zu. Da bist du schon müde, du bist schon schwach, du bist schon am Boden, dann kommt er und hämmert nochmal so richtig drauf. Zicklack. Wenn du das merkst, pass auf. Angst kann ein Zicklack sein. Ja, ein Einfallstor, wo der Teufel reinkommt und uns angreift. Und er hält die Kinder in Knechtschaft, die Kinder dieser Welt in Knechtschaft durch die Angst, sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 2. Der Teufel kommt immer nach Zicklack. Immer nach Zicklack. Dort, wo es schwach ist. Deswegen müssen wir auch bei GN, auch durchs Gebet, aber auch hier persönlich in seinem Leben, dicht machen, wo Schwachstellen sind. Ansonsten kommt er da hinein und wir können vielleicht irgendwo unterwegs sein, wir können evangelisieren und alles Mögliche machen, aber die Schwachstellen können im Werk sein. Die können bei uns im Herzen sein. Und er kommt von innen und höhlt die Sache aus und macht sie kaputt. Der David wollte einen Kampf kämpfen, irgendwo 3 Tagesreisen entfernt. Und der eigentliche Kampf fand bei ihm zu Hause statt. Zicklack. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und diesen Überfluss haben. Johannes sagt doch, der Dieb kommt niemals durch die Tür. Er kommt durchs Fenster, er springt über den Zaun. Ja? Er kommt immer unangemeldet, er sucht sich Schwachstellen, merkt ihr? Die Tür ist eine sichere Stelle. Da ist der Wächter, da ist der Hirte, die Tür ist abgeschlossen. Aber irgendwo über den Zaun klettern, irgendwo durch die Seitentür, irgendwie durchs Fenster, ne, irgendwie reinkommen. Das ist seine Art. Das ist das Ziklag. Aufpassen. Da müssen wir dicht machen. Jetzt kommen die Jungs da an, alle Hunde müde, 3 Tage Wanderschaft. Sie haben nicht gekämpft, sind abgekämpft. Wisst ihr, damals gab es nicht diese Ration wie bei der Bundeswehr heute, nicht? Packung auf, heiß gemacht und lecker essen. Ne? Die mussten unterwegs irgendwie jagen, sich irgendwas kaufen. Das war nicht so einfach damals. Ne? Und sie kommen zurück nach 3 Tagen Wanderung, müde, erschöpft, und dann sehen sie, was da passiert ist. Und das heißt in Vers 4, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimmen und weinten. Ey, gestandene Männer. Die wollten gerade noch kämpfen, die wollten eine Schlacht schlagen. Die waren ausgezogen, sie waren bereit, sie hatten Strategie, sie hatten Erfahrung, sie waren ausgebildete Leute. Ja? Und plötzlich weinen sie alle wie Kinder, bis sie nicht mehr weinen konnten. Sie weinen, bis sie nicht mehr weinen konnten. Er hat da hineingetroffen, wo es am meisten wehtut. Er hat die weiche Stelle bei den harten Soldaten getroffen, Familie. Und er hat sie abgeholt, weggeholt. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jezreelitin und Abigail. Abigail, die hat er sehr lieb gehabt, die Abigail, wisst ihr das? Die Frau Nabals, die hat er sehr gern gehabt. Des Karmelitas waren gefangen, weggeführt worden. Der Teufel hat ihm das Beste geraubt, was er hatte. Abigail, seine liebe Abigail war weg. Und dann weinen sie. David weint, alle weinen. Ja? Und zuallererst eine Zusage, du darfst trauern. Wenn Niederlagen passieren, wenn Probleme kommen und Sachen laufen schief, darfst du trauern. Du darfst weinen mit den Leuten, die weinen. Du darfst selber weinen. Das ist in Ordnung. Aber bleib nicht in der Trauer. Und bei diesen Männern schlägt die Trauer plötzlich in Wut um. Das ist ein Prozess, wie man mit Problemen umgeht. Ja? Zuerst Trauer. Ach, meine Frau ist weg, Familie ist weg, die heulen. Emotionen kommen raus und plötzlich kommt Zorn hinein, Wut kommt. Wer war das? Wer ist eigentlich schuld? Da kommt ihnen nur ein Gedanke, David war es, David ist schuld. Aus der Trauer wird Zorn und aus dem Zorn wird sehr leicht Verbitterung. Und da müssen wir aufpassen. Zorn an sich muss nicht immer zur Sünde führen. Zorn ist sogar ein Gefühl, das natürlich ist und normal ist. Manchmal müssen wir Zorn haben gegen falsche Dinge, gegen Ungerechtigkeit. Sollten wir zornig sein, ja? Mit heiligem Zorn, nicht mit fleischlichem Zorn. Aber wenn es um fleischlichen Zorn geht, wenn wir sündigen Zorn zulassen, der führt zu Verbitterung, der führt zu Mord und Totschlag. Und die waren drauf und dran, genau das zu tun. Und David war sehr bedrängt, heißt es in Vers 6, denn das Volk wollte ihn steinigen. Die wollten David steinigen. Ey, vor 3 Tagen standen die gemeinsam an der Front. Ne? Ja, David, der große Held. Ey, wir folgen dir bis in den Kampf, bis in den Krieg, bis in den Tod. David, wir stehen hinter dir. Wir beschützen dich. Wir sind deine Leute. Nicht? Und 3 Tage später, der Teufel hat gezielt, er hat geschossen, er hat getroffen und es tut wirklich weh. Sie heulen wie die Kinder. Mächtige Soldaten. Und jetzt wollen sie den David, ihren großen Helden, wollen sie steinigen. Wie leicht kann das bei uns Menschen passieren? Wenn alles leicht und gut läuft, hey, preis den Herrn, nicht? Hey, GN, nicht? Großer Weg, bevor sie fahren. Hey, super, es geht vorwärts. Ne? Und wenn es mal schwierig wird, Probleme kommen, dann suchen wir einen Schuldigen. Jakobus warnt, er sagt, darum, meine geliebten Brüder, auch Schwestern, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ne? Bevor du zornig wirst, überlegst du dir zweimal. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ne? Und hier passiert etwas. Sie sind in Trauer, sie haben eine Niederlage erlebt, jetzt suchen sie den Schuldigen, sie wollen ihren Emotionen, ihrer Wut, ihrem Hass Raum geben und sie brauchen einen Namen und sie sagen, dieser Name ist David, den steinigen wir, den bringen wir um und dann fühlen wir uns besser. Dann haben wir einen umgebracht, jetzt wissen wir, der war schuld, der ist jetzt tot. Löst das was? Gar nicht. Die Schuldfrage, auch hier bei GEN, ist zweitrangig. Die erste Frage, die wir uns immer wieder stellen, bei Problemen, die wir haben, hier bei GEN ist, was ist die Lösung? Wie können wir es besser machen? Nicht, wer ist schuld, sondern Warum ist das schiefgelaufen? Wie können wir es besser machen? Amen. Ihr kennt die Geschichte von Kain und Abel, das Gleiche. Nicht? Im Kain kommt der Zorn hoch, der Neid, die Wut, und dann lässt er der Wut Raum und es entsteht eine bittere Wurzel, und dann erhebt er sich über Abel und schlägt ihn tot, seinen Bruder. Der erste Konflikt zwischen zwei Brüdern endet im Tod, weil der Kain seine Emotionen nicht kontrollieren konnte. Stell dir mal vor, die ganze Situation. Leute sind müde, total müde, ausgelaugt, die haben kaum geschlafen, hungrig. Ihr Liebstes wurde ihnen genommen. Sie wissen nicht, leben die noch, leben die nicht mehr. Sie haben gerade geheult, sie haben wirklich alles rausgeheult, sie konnten nicht mehr weinen. Das muss ein schreckliches Geheul gewesen sein. Das muss man von Weitem gehört haben. Ja. Und dann, nachdem das Heulen vorbei war, standen sie auf und es kam Wut in sie hinein. Und diese Spannung war da und David war mittendrin und vielleicht kamen sie ihm entgegen und sagten: David, jetzt bist du dran. Ja. Böse Gebärden, ne? Verzogene Mienen, böse Blicke, ja, vielleicht böse Worte. Und jetzt wollen sie David in den Kragen. Was macht David? Das einzig Richtige. Es heißt in Vers 6 am Ende: David aber, ich lese mal den ganzen Vers. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Wow, Deutschland. Nochmal, das ist prophetisch. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen. Warum? Weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Da steht Deutschland heute. Es passiert was an der deutschen Seele. Und das ist nicht gut. Das kann zu bösen Folgen führen. Es ist eine erbitterte Seele. Er sagt, hey, irgendwas ist hier los. David sagt, Moment mal, hey Leute, irgendwas stimmt hier. Die Atmosphäre ist ganz anders als sonst. Das erleben wir jetzt in Deutschland. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Deutschland, 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 Deutschland. Hier geht es auch um Deutschland. Weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Was macht David? Politik? Nein, er macht keine Politik. Macht eine Demo? Macht er auch nicht. Ich habe nichts gegen Demos. Manchmal müssen wir demonstrieren. Aber David macht weder das eine noch das andere. Was macht David? Es heißt, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Boah. Ja, die Leute wollen ihn an den Hals, die wollen ihn wirklich umbringen. Und David, was macht er? Er läuft zu Gott und er stärkt sich in Gott. Und das ist die einzige Sache, die wir tun müssen, immer wieder. Wir müssen zu Gott rennen, wenn Not ist, wenn Probleme sind. Ja, nicht gleich ans Telefon und an die WhatsApp-Nachrichten und alles Mögliche. Nein, zuerst zu Gott rennen. Gott, was hast du dazu zu sagen? David rennt zu Gott. Das ist ganz eigenartig. Das heißt, er stärkte sich in dem Herrn. Ne? David stärkte sich in dem Herrn. Als ob er so, zack, Kühlschrank auf, nicht? Hol mir was raus, esse ein bisschen, dann komme ich wieder raus. Hört sich so an. Selbstbedienung. Ja. Er kommt in die Gegenwart Gottes, bedient sich, nimmt alles, was er braucht und ist danach wieder stark. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er läuft zum Herrn. Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. So, David ist in Not, überall Gefahr, Todesangst vielleicht bei ihm in seinem Herzen, aber er rennt zu Gott und plötzlich merkt er, hey, der Tisch ist gedeckt. Und er bedient sich. Im Angesicht seiner Feinde, im Angesicht des Todes, bedient er sich am Tisch Gottes. Und er wird gestärkt am inwendigen Menschen. Genau das müssen wir tun. Statt mitzusingen mit den ganzen Trauer- und Klageliedern in Deutschland, statt mitzuwettern mit all den falschen Parolen, zu sagen, hey, ich höre auf Jesus, ich höre auf den Herrn. Und was er mir sagt, das wird mich aufbauen. Und dann komme ich heraus, ich bin gestärkt. Und nicht nur hin und her geworfen von verschiedenen Meinungen, nicht auch aus den Medien. Sondern ich habe meine eigene Meinung, eine Meinung, die auf dem Wort Gottes basiert. Und ich kann Dinge richtig ansprechen. Ich bin stark in dem Herrn. Ich habe mich gefragt, wie hat er sich gestärkt? Ich glaube, ich habe Antworten gefunden. Wie hat er sich gestärkt? Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber ich denke, er hat nachgedacht. Hey, Moment mal, wow. Die Tatsache, dass Gott mich bewahrt hat vor dem Kampf gegen mein Volk, ist schon mal ein Segen. Ich denke, er kam zurück zu sich und dachte, Moment mal, was habe ich da gemacht? Was wollte ich da tun? Ja. Zum Glück habe ich nicht gegen das Volk Gottes gekämpft. Und zum Glück bin ich hierher gekommen, und ich habe, zum Glück habe ich nicht gekämpft gegen das Volk Gottes. Und ich denke, plötzlich kommt Dankbarkeit in hinein. Moment, Gott, danke, 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 dass du es nicht zugelassen hast, dass ich dort kämpfen durfte. Er denkt nach. Wir müssen lernen, wieder nachzudenken, in der Stille nachzudenken. Wir denken viel zu wenig. Wir lassen unsere Meinungen prägen. Wir denken zu wenig nach. Wir sollten nachdenken. David hat sicherlich nachgedacht. Er sieht die Bewahrung Gottes. Ja, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Egal, wie es mir jetzt geht, egal, in welchem Loch ich stecke, aus der Situation, wenn ich Gott liebe, komme ich so heraus, wie es mir zum Besten dient. Wow. Und das trifft für alle Situationen zu. Egal, wie dreckig es mir geht, egal, in welchem Loch ich stecke, egal, wie tief ich gesunken bin, egal, wie viele Niederlagen ich hinter mir habe. Ich weiß, hey, ab heute, ich bin der Gegenwart Gottes, ich habe eine Beziehung zu Jesus, ich liebe ihn, werden mir alle Dinge zum Besten dienen. Boah, plötzlich war wieder Kraft da. Vielleicht hat er sich erinnert an seine Berufung. Nicht? Ey, Mann, Gott, du hast mich doch berufen gehabt. Du hast doch gesagt, ich bin der nächste König. Du hast mir doch damals den Propheten Samuel vorbeigeschickt, damals, weißt du noch, Gott. Und da hast du mich von der Weide geholt damals. Ich war bei den Schafen, total vergessen und du hast mich geholt. Und damals, ich werde es nie vergessen, hat der Samuel mir einen ganzen Liter Öl über den Kopf gegossen. Ich spüre es noch wie heute. Und damals hast du mich gesalbt zum König. Und weil du mich gesalbt hast, werde ich aus dieser Situation lebendig herauskommen. Boah. Mit der Salbung, mit der Berufung geht eine Prophetie einher. Du wirst König werden. Gott, ich bin noch nicht König geworden, aber dein Wort ist wahr. Also heißt das, ich werde überleben, ich werde noch König werden. Amen. Wenn es dir dreckig geht, denk daran, egal was passiert, solange du eine Liebesbeziehung hast zu Jesus, werden dir alle Dinge zum Besten dienen. Erstens, Amen. Zweitens, denk daran, alle Prophetien, die der Herr ausgesprochen hat über deinem Leben, die wirklich von Gott sind und die nicht eingetroffen sind, noch nicht eingetroffen sind, die müssen sich erst erfüllen, bevor du Goodbye sagst. Amen. Und weißt du, ich habe da gute Hoffnung. Ich habe auch noch ein paar offen. Halleluja. Und ich weiß, hey, noch ist nicht vorbei. Da kommt noch einiges. Amen. Und deswegen kann ich weitergehen im Glauben und im Wissen, es kommen bessere Tage. Und er hat sich daran erinnert, Mensch, ich bin ja gesalbt worden, ich bin der nächste König. Wow. Und plötzlich hat er Kraft gehabt. Plötzlich kam dieses königliche Denken wieder auf ihn. Moment mal, ich bin kein Guerillakämpfer. Eigentlich bin ich berufen zu etwas Größerem. Ja? Ich bin berufen zum Königsdasein. Und ich bin jetzt schon gesalbt, alles schon da. Es ist noch nicht eingetreten, aber ich bin schon vollwertiger König in Gottes Augen. Ich bin schon gesalbt. Und vielleicht hat er sich erinnert an die Vergangenheit und gesagt, Mensch Gott, du hast doch damals, als ich mit dem Bären gekämpft habe, hast du mir geholfen. Als ich mit dem Löwen gekämpft habe, hast du mir geholfen. Als ich den Goliath platt gemacht habe, hast du mir geholfen. Als ich mit den Philistern gekämpft habe, die ganzen Kämpfe gegen die Feinde der Philister, habe ich so viele Gefahrsituationen gehabt. Immer hast du mir geholfen. Was schlussfolgert er? Auch diesmal wirst du mir helfen. Halleluja. Wenn es dir dreckig geht, denk darüber nach, was der Herr nicht schon alles getan hat in deinem Leben. Wie oft er dich geheilt hat, dir geholfen hat, dich ermutigt hat. Wie oft er Leute hat kommen lassen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Wie viele Dinge passiert sind. Schau doch mal zurück und sei dankbar und schöpfe daraus deine Kraft. Stärke dich im Herrn für das, was du heute vor dir hast. Für die Probleme, die du heute vor dir hast, denen du morgen begegnen musst. Weil du weißt, hey, der gleiche Gott, der Gott Abrahams und Jakobs und Isaaks, der ist mein Gott. Der gleiche Gott, den damals der Petrus hatte und der Paulus hatten, der gleiche Gott ist mein Gott. Und deswegen kann ich vorwärts gehen. Halleluja. Du kannst dich selber heute Abend, heute Nacht stärken am Tisch des Herrn. Ich will, dass wir uns stärken, alle stärken am Tisch des Herrn, egal was ist. Übrigens, die Gebetsfraktion ist immer sehr stark angegriffen. Das ist ganz normal. Bei uns von Anfang an, seitdem wir GEN haben, das Gebet wird immer wieder angegriffen. Gebetsabende werden angegriffen. Bedien dich am Tisch des Herrn. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Römer 8. Lasst sie einfach auf euch einwirken. Stärkt euch im Herrn. Römer 8, Vers 31. Hier argumentiert Paulus. Ich glaube, Paulus ging so ähnlich wie David. Er war oft in so Krisensituationen. Da musste er sich selbst ermutigen. So wie Münchhausen, nicht am eigenen Schopfe so. Ne? Ja, David ja auch. Ja? Er hat sich im Herrn ermutigt, selbst erbaut. Ja? Und so ging es Paulus auch. Und er schreibt in Römer 8, 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Hat jemand was zu sagen? Er sagt, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also Paulus, er überlegt, Moment mal, hey, lass uns doch mal ein paar Sachen klarstellen, sagt er, Leute. Wenn Gott der Vater uns seinen Sohn geschenkt hat, dann ist der Rest Peanuts. Alles nur eine Draufgabe, ein Extra. Wow. Er sagt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Er sagt, Leute, pass mal auf. Ihr wollt mich anklagen? Ich bin auf Gottes Seite. Und Gott ist derjenige, der Menschen gerecht macht. Alles gut. Halleluja. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist. Der auch zu Rechten Gottes ist. Der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Jetzt sagt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Punkt. Und Paulus sagt, das war's. Ende der Argumentation. Alles ist gut. Es mag so traurig scheinen, so schwierig scheinen, aber Paulus geht in sich und überlegt ganz logisch, wenn Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, dann schenkt er uns alles andere dazu. Ha, er hat es begriffen. Und plötzlich hat er wieder Kraft. Und genauso muss es damals dem David ergangen sein. Er hat sich selbst gestärkt in dem Herrn. Was macht er dann? Er ist plötzlich raus. Stell dir mal vor, da ist die ganze aufgebrachte Menge. Und die haben geheult, die haben total verweinte Gesichter und die sind noch zornig, die wollen David steinigen, vielleicht haben einige schon Steine aufgehoben und ich weiß nicht, wo David hingegangen ist, vielleicht ist er ins Zelt abgehauen. Ich weiß nicht, ob das Zelt der Begegnung bei ihm war, das weiß ich nicht. Ja. Aber der Ephod, die Tasche war da gewesen, der Priester war da gewesen. Es kann durchaus sein, dass auch das Zelt der Begegnung da gewesen ist. Wie dem auch sei, David haut irgendwo hin ab, irgendwo in ein ruhiges Eckchen oder in die Gegenwart Gottes und er sucht Wegweisung beim Herrn. Plötzlich ist alles ausgeblendet. Die Probleme sind nicht mehr da, das Schreien verhallt und plötzlich hört er die Stimme Gottes wieder. Und er fragt ganz klar und ganz scharf, das fehlt uns heute auch in Deutschland. Ja? Wir haben eine Volksseele, die bedröhnt ist, die betrübt ist, die traurig ist. Eine Volksseele, die verbittert ist. Jetzt fehlt es an Menschen, die aufstehen und die nüchtern und biblisch denken. Und nicht nur emotional. Vers 7. Und David sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohn Ahimelechs. Bring mir doch das Ephod her. Das war so eine Westentasche. Um Ja oder Nein von Gott zu erfragen. Damals im Alten Testament, heute haben wir einen Heiligen Geist dafür. Und als Abiathar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Merkt ihr, die anderen trauern noch, die anderen sind noch zornig. David denkt schon strategisch. Er hat sich beruhigt im Herrn, gestärkt im Herrn und fragt, soll ich ihn nachjagen? Werde ich sie einholen? Der Herr sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und du wirst gewiss Rettung schaffen. Ja, er bekommt ganz klare Anweisungen von Gott. David fragt Gott und Gott antwortet. Jage ihnen nach, hole sie ein und errette. Jage nach, hole ein, errette. Wow. Meine Schafe hören meine Stimme. In der heutigen Zeit, auch hier in Deutschland, mit dem ganzen Mist, der so abgeht heute, in der Politik, in allen möglichen Bereichen, hören seine Schafe seine Stimme. Die Schafe müssen sich nur Zeit nehmen und hören. Amen. Und so hört er die Stimme Gottes und er tut das, was sonst keiner tun würde. Er tut das eigentlich Unlogischste. Die waren ausgelaugt, die haben 3 Tage lang marschiert, die waren hundemüde. Und Gott sagt, hey, jage nach. da ist Dynamik hinter, da ist Power hinter, da ist Geschwindigkeit hinter, ne, dynamisch mit Schatten, ne, und die ganzen Sachen. Da geht es nochmal einen drauf und jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Ja? Boah. Und genau das macht er. Da zog David hin samt den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben die Zurückgebliebenen stehen. Und David jagte nach. Er und 400 Mann. Und 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Also ein Teil hat es nicht mehr geschafft, die waren zu müde. Die waren nicht tot, aber die waren todmüde. Die blieben da zurück. Aber die 400 Leute, die noch ein bisschen Kraft hatten, die haben nicht nur so, ne, so sind nicht nur lahm dahin marschiert, die sind den Feinden nachgejagt. Ja? Was immer damals nachjagen hieß, ja, vielleicht zu Pferd. Ja, zu schnell. Aber müssen wir uns vorstellen, die Leute waren schon kaputt, als sie nach Ziklag kamen. Die haben sich gefreut auf ein warmes Bad, nicht? Auf Familie, auf ein tolles Essen bei Mama. Und jetzt waren die nach 3 Tagen total ausgelaugt, hundemüde. Und jetzt sagt David, hey, ich habe vom Herrn gehört, wir machen noch schneller und wir jagen den jetzt richtig nach. Boah. Und genauso ist Gott. Ja. Er gibt den Müden, gibt er Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und plötzlich waren die nicht mehr in ihrer eigenen Kraft unterwegs. Plötzlich waren die nicht in die Richtung, um gegen das Volk Gottes zu kämpfen. Plötzlich waren die im Auftrag Gottes unterwegs und plötzlich hatten sie Kraft in seinem Auftrag. Sie waren nicht mehr in ihrem Auftrag unterwegs. Sie waren nicht mehr im Ungehorsam unterwegs. Sie waren nicht mehr unterwegs im Auftrag Davids. Sie waren unterwegs im Auftrag Gottes. Und plötzlich war die Kraft wieder da. Und sie konnten nachjagen. Sie sind den Feinden nachgejagt. Paulus sagt ähnlich im Neuen Testament, im Eifer lasst nicht nach. Leute, nach 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren gehen, für euch vielleicht, für mich sind es mittlerweile 14, fast 15 Jahre, ja. Zu sagen, hey, wir lassen nicht nach im Eifer, wir legen noch drauf, wir machen weiter, noch schneller, noch mehr. Amen. Und für manche ist es schon so rasend schnell, für mich ist das Schneckentempo. Ich meine das ernst. Mir kann das nicht schnell genug gehen, ich will weiter, ich will mehr erreichen, mehr schaffen. Ja? Und Gott sagt, hey, was ihr da bis jetzt erlebt habt, war schon ganz, ganz gut, aber hey, ich will, dass ihr den Leuten nachjagt. In unserem Fall sind das nicht die Feinde, sondern wir werden dem Feind nachjagen und Leute entreißen, die dem Feind gehören. Wir werden evangelisieren. Amen. Das heißt, wenn wir merken, dass die Kraftreserven runtergehen, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme ja auch aus der evangelikalen Szene ursprünglich. Ja? Und dann ist das Thema Burnout ein großes Thema, ausbrennen. Leute, wer an Gott angeschlossen ist, an den Heiligen Geist angeschlossen ist und im Auftrag Gottes ist, wird nicht ausbrennen. Ausbrennen tun die Menschen, die alles tun und nicht nur das, was Gott ihnen sagt. Amen. Und wenn du im Willen Gottes bist, wirst du genug Kraft haben und du wirst nicht ausbrennen, du wirst Eifer haben. Und wenn du merkst, deine Batterien gehen runter, heißt es eben nicht, jetzt musst du plötzlich nicht Pause vom Dienst, Pause vom Christsein. Also ich habe nichts gegen Urlaub, nicht falsch verstehen. Urlaub ist gut, ja, Erholung ist gut, ich meine das jetzt nicht so. Ja. Aber ich glaube, dass wir nicht ausbrennen müssen als Christen. Ja, Leute, die sagen, die trotz Urlaub, ich kann nicht mehr. Nein, wir können. Und zwar geben wir nicht auf, sondern wir legen einen drauf. Hey, wir fasten mehr. Wir beten mehr. Ja, wir sind aggressiver im Lobpreis. Wir setzen einen drauf. Und weißt du was? Im Geist, da ist Kraft. Oft reden wir davon, nicht? Aber wir erleben es nicht. Und wenn es dann darum geht, ja, dann geht es immer darum, ja, dann müssen wir das noch tun und das müssen wir beachten, nicht? Und vergessen gar nicht, dass das Geistliche alles da ist. Wir haben übernatürliche Kraft. Wow. Also mir geht es meistens gut, wenn ich in der Salbung bin. Auch wenn du unterwegs bist, du bist müde vom Reisen, den ganzen Kram. Weißt du, sobald du in die Salbung hineinkommst, du fängst an zu predigen, ja? Denkst, ey, oh, ich bin so müde, ich kann nicht, ja, die Stimme ist weg. Ja. Dann kommst du auf die Kanzel und du rappelst dich auf und kommst hin. Und plötzlich fängst du an zu fließen. Plötzlich, hey, bist du fit? Und wenn du abends sagst, hey, jetzt könnt ihr noch mal 2 Stunden dranhängen, alles gut. Ja? Weil du nicht mehr in deinem eigenen Auftrag bist, weil du im Auftrag des Herrn bist, in der Salbung. Deswegen sage ich, in der Salbung macht das Dienen richtig Spaß. Es ist leicht, es macht Freude. Und das haben die hier erlebt. Plötzlich geht ein neues Fenster auf. Die waren jetzt schon müde und plötzlich neues Fenster. Die haben nochmal richtig Dampf. Die können noch mal vorwärts gehen. So sollen wir den Menschen nachjagen. Geht in alle Welt. Die Zeit ist knapp, wir haben nicht mehr viel Zeit. Jesus kommt bald wieder. Wer Augen hat, der weiß das. Ja, dauert nicht mehr lange. Und jetzt können wir nochmal auch als Missionswerk, als jeder von uns persönlich, so richtig einen drauflegen und sagen, wir jagen jetzt nach und wir werden alle Menschen einholen. Menschen, die irgendwo im Dorf leben. Menschen irgendwo in Afrika, in Asien, auf den Philippinen, irgendwo in der Tucht leben. Wir fahren dahin, wir holen sie ein und wir entreißen sie dem Teufel. Aber dazu brauchen wir Leute, die sagen, wir wollen jagen, wir wollen es jetzt aber so richtig machen. Nicht nur so ein bisschen GEM, nicht nur so ein bisschen Missions, wir wollen so richtig Missionswerk, so, ne? So richtig Heiliger Geist. Ne? So richtig Wunder, ne? Nicht nur ein bisschen, so richtig Wunder, so richtig Heiliger Geist. Ja, ja genau. Ja. Hat mal der Rodney Howard Brown erzählt von einer Geschichte, wo die er auch selbst gehört hat. Das war von einem Indianer-Missionar und der Indianer hat dann gemerkt, dass es den Heiligen Geist gibt und dass der Mann für der Prediger, der Missionar für Leute gebetet hat und die haben dann Heiligen Geist empfangen. War ja auch gut. Hat er gesehen, der Häuptling. Hat er gemerkt, bei manchen Leuten ist so ein bisschen, ne, die empfangen den Heiligen Geist und sagen, okay, dachte, das ist der kleine Heilige Geist. So, dann hat er andere gemerkt, die dann richtig voll sind. Oder das ist der große Heilige Geist. Es war ein indianischer Stammeshäuptling, der hat es noch ganz verstanden, theologisch, ja, aber. So hat er es eingeordnet, das ist der kleine Heilige Geist und das ist der große Heilige Geist. Und eines Tages kam er zum Missionar und sagte, ich möchte den Heiligen Geist, den großen Heiligen Geist. Ja. Er wollte alles haben. Ja. Und das siehst du hier auch. Wir wollen nachjagen. Wenn, dann wollen wir es so richtig machen. Ja. Und wenn wir Rückschläge erleben, dann erst recht. Amen. Und David hat Rückschläge erlebt. Ey, der war hundemüde, aber jetzt erst recht. Ich habe einen Auftrag von Gott. Jetzt bin ich wieder in der Spur und jetzt, ne, jetzt zeige ich es dem Teufel. Er jagt nach. Und dann heißt es nicht nur nachjagen, es heißt einholen. Also nachjagen ist eins und einholen ist das ständige Nachjagen. Ja? Manche sprinten los und jetzt denken sie, Mensch, da habe ich ihn eingeholt. Nee, das ist nachjagen, aber es dauert ein bisschen, bis du den eingeholt hast. Und das habe ich auch festgestellt, dass das Christenleben, auch das Dienstleben Dauerlauf ist. Dauerlauf. Jede Woche tust du einen kleinen Teil und dann geht es immer weiter und weiter und dann musst du treu bleiben und drinnen bleiben und weitermachen und nicht schlapp machen und ja, Dauerlauf. Das heißt, wir wollen auch bei Gehen, wir wollen Dinge aufholen, wir wollen dranbleiben, Dinge, die schon laufen, wollen wir so weiterführen und wollen noch mehr machen. Ja, losjagen und dann dranbleiben, bis man das wieder eingeholt hat. Amen. Hebräer 12 ist einer meiner Lieblingsverse. Dass wir mit Ausdauer laufen sollen im Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wow. Ja. Wir rennen los, wir haben einen Auftrag und dann bleiben wir dran, wir rennen weiter und weiter und merken, Mensch, die Füße tragen mich immer noch, ne? Und ich renne weiter. Das Schöne ist, dass unsere äußere Hülle, der Mensch, oft kaputt geht, nur wir müde werden, aber der Geist nicht. Wow. Und wenn man dann erlebt, wie der Herr wieder wirkt, dann ist man selbst wieder aufgebaut. Ja. Und dann kommst du an, dort, wo Gott dich hinhaben möchte, dann heißt es rette. Jage nach, hole ein, rette. Kann man Dinge retten, die man verloren hat? Bei David ging das. Er hat Frau, Kinder, Besitz verloren, die Soldaten haben alles verloren. Und er jagt nach, er bleibt dran, er holt ein und dann gibt es dann Kampf und er rettet. Und Gott verspricht uns in Joel 2,25, und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecker, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Gott sagt, ich kann euch Situationen, ich kann euch Dinge, Gelegenheiten zurückerstatten, die ihr verpasst habt. Das geht. Aber jetzt auf die richtige Spur, jetzt nachjagen, jetzt einholen und dann werde ich dafür sorgen, sagt Gott, dass ihr erretten könnt. Als Gott sich wieder erbarmt, das war später gewesen, nachdem das Volk Israel in Babylon war und Gott erbarmt sich ihrer wieder. Da gibt es einen Vers in Jesaja 14, Vers 2, da sagt Gott Folgendes durch Jesaja. So werden sie die gefangen nehmen, deren Gefangene sie gewesen sind. Oh, das ist gut. Nochmal. So werden sie die gefangen nehmen, deren Gefangene sie gewesen sind und diejenigen beherrschen, die einst sie bedrängten. Wow, und das ist unsere Verheißung. Ja. Wo das Böse dominiert, wo der Teufel uns Dinge strittig macht. Und wenn wir aber nachjagen und einholen, dann kann Gott uns erretten. Und kann Gott die Dinge erretten, die wir verloren haben. Ja, er kann uns zurückerstatten. Und plötzlich werden wir den Bereich dominieren, den der Teufel dominierte. Wir haben als Christen sehr viel verloren in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahrhunderten. Ganze Lebensbereiche, nicht? Weil Kunst war damals ja nichts für Christen, eine Zeit lang, überhaupt nicht. Bloß keine Kunst. Ja. Wir haben da viel verloren. Medien, um Himmels Willen, nicht? Der Fernseher, der Teufelskasten, bloß nicht, wir haben da viel verloren. Wir sind ganz hinten dran, ja? Wir versuchen aufzuholen, ja? wir rennen daher. Ja? Und oft sind wir Christen, dem Neuen sind wir oft Feind. Aber das Neue ist nicht der Feind, das Böse hinter dem Neuen ist der Feind, nicht das Neue. Wir sollen nachjagen, wir sollen zurückerobern. Es ist Zeit, dass wir Christen wieder an den Punkt kommen, wo wir Nummer eins sind in allen Lebensbereichen, ja? Selbst in den Medien. Im Entertainment, ja, im Sport, in allen Lebensbereichen sollten Christen ganz vorne stehen. Die Position zurückerobern. Judas sagt, und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Aus dem Feuer reißen. Menschen, die Teufelskandidaten sind, die Höllenkandidaten sind, dass wir sie aus dem Feuer reißen. Wir holen ein und wir erreichen die Menschen mit der Botschaft. Ob es übers Fernsehen ist, jeden Donnerstag sind die Aufnahmen, wenn ich da bin. Ob das über eine persönliche Sache ist, ob das über verteilte CDs, DVDs ist, ob das online ist. Aber wir erreichen Menschen, tausende von Menschen werden erreicht. Ja? Und wir versuchen sie zu retten, sie zu ermutigen, andere zu erreichen. Das geschieht alles. Und jetzt wollen wir da dranbleiben. Wir wollen nachjagen, wir wollen einholen, wir wollen retten. Und jetzt kommt das Schöne, sie finden ihre Ehefrauen, alles noch intakt, die Frauen sind alle noch da, alle unberührt, alles gut, alles in Ordnung, der ganze Besitz ist noch da. Puh, nicht geschafft. Die nehmen alles wieder mit, kämpfen gegen die Feinde, nehmen alles mit und sind auf dem Weg nach Hause. Und kommen wieder in den Fluss, Besor, ne? Und da kommen die 400 Soldaten mit David und sind ganz glücklich mit den Frauen und Kindern und die kommen alle anmarschiert, alle happy. Ja. Jetzt kommen in den Fluss Besor. Und da sitzen 200 Menschen am Fluss Besor. Ja. Und die Leute am Fluss Besor sind sehr, sehr besorgt. Ja, die warten da. Und dann kommen diese fröhlichen Menschen, die jetzt glücklich sind, die haben die gute Nachricht schon verstanden und die haben die Beute schon mitgebracht. Und die haben nicht nur das wiedererstattet bekommen, was sie verloren haben, sie haben auch Beute gemacht obendrauf. Die kommen mit Beute zurück. So. Und jetzt sagen die Männer Belials, Moment mal, Jungs, ey, ihr wart hier schön am Ausruhen, habt ein Bad genommen hier im Fluss Besor, ne? Habt euch hier gewaschen, habt gut gegessen, während wir gekämpft haben, na, wir sind weitergezogen, wir haben nachgejagt, wir haben eingeholt, wir haben gerettet, wir bringen eure Kinder, eure Frauen, euren Besitz hierher und jetzt seht ihr uns zu und freut euch mit uns. Ihr bekommt nichts von der Beute. So, und da schreitet David ein und sagt, hey, nee, so machen wir das nicht. Vers 24. Und David ist entsetzt. Er sagt, und wer könnte auf euren Vorschlag hören? Sondern, wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Halleluja. Und dann wird das zur beständigen Regel im Militär in Israel. Und so geschah es weiterhin von jenem Tag an. Und er machte es in Israel zum Brauch und Recht bis zu diesem Tag. Ja, da hat David eine Entscheidung getroffen und gesagt, Leute, pass mal auf, Leute, die bei den Geräten bleiben, die haben die vielleicht gepflegt, ich weiß nicht, repariert, die haben vielleicht schon für die kommenden Truppen Essen gekocht, aber die haben da auch gearbeitet, die haben sich nicht nur erholt. Er sagt, die Leute, die bei den Geräten bleiben, die Leute am Fluss Besor, die bekommen den gleichen Anteil an der Beute wie die gekämpft haben. Und genauso ist das im Reich Gottes. Die einen gehen, die anderen machen Büroarbeit. Die einen gehen, die anderen geben. Die einen gehen, die anderen beten. Die einen machen Lobpreis, die anderen stellen die Stühle auf, der eine predigt, na und. Alle tun sowas. Und wer bekommt den Lohn? Gott sagt, alle bekommen den Lohn. Den gleichen. Jeder nach seiner Treue. Den gleichen wahrscheinlich nicht, aber jeder nach seiner Treue, genau. Wow. 1. Korinther 3, Vers 7 bis 8. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Wow. Das heißt, jeder, der was macht, bekommt seinen Lohn. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Wem wenig gegeben ist, von dem wird weniger verlangt werden. Aber belohnt werden wir alle nach Treue. Das meinst du wahrscheinlich. Alle gleich belohnt, nach Treue. Und wenn Gott dir zwei Gaben geschenkt hat und du hast sie treu eingesetzt, bekommst du mehr Lohn als jemand, der 100 Gaben hatte und sie nicht treu einsetzte. Nach Treue. Und das ist einfach als Ermutigung für uns heute Abend, auch wir als Beter heute Abend, wir kriegen unseren Lohn, jeder von uns. Als Geber, als Mitarbeiter, ich weiß hier, Rolf, ne, praktische Sachen, sieht kein Mensch, ne? Marita, sieht kein Mensch, ne? Werner und Ari, was da alles, was da gemacht wird, sieht kein Mensch. Gott sieht das. Er wird die, die bei den Geräten sind, genauso belohnen, wie die, die im Kampf sind, vorne, die zu sehen sind, ne? Die mit dem Schwert und mit dem, ne? Alle gleich belohnen, nach Treue. Nach verschiedenen Aufgaben, aber nach Treue jeweils. Und das gibt mir Mut. Zum Schluss noch ein Vers. Und dieser Vers ist mir oft zum Trost, aber ich möchte mehr davon sehen. In meinem eigenen Leben. Und damit schließe ich. Matthäus 19, Vers 27. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, zu Jesus. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Die Jünger waren nicht immer selbstlos. Nee, wir haben alles aufgegeben. Was gibt's jetzt? Wo ist die Belohnung, Jesus? 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. So, das war für die 12 Apostel. Jetzt, Vers 29, und jeder, sagt er, und jeder, und das, da bin ich auch mit bei, und jeder, und ihr auch, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder, da bin ich bei, oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Wow. Eine andere Stelle, eine Parallelstelle sagt, wird es hundertfältig empfangen hier unter Verfolgung um das ewige Leben. Das heißt, die Belohnung ist für hier gedacht. Hier schon. Hundertfach. Und daran knabber ich noch. Das kommt. Amen. Wenn wir für den Herrn was machen, egal was es ist, auch wenn es nur ein Glas kaltes Wasser ist, das wir jemandem geben, einem Propheten, einem Mann Gottes oder einem Bruder, einer Schwester, dann wird Gott uns dafür belohnen. Nehmt es mit. Also, wenn Niederlagen kommen, wenn Probleme kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, zuallererst nicht liegen bleiben. Ja? Komm in die Gegenwart Gottes, such den Willen des Herrn, stärk dich am Tisch des Herrn und dann leg nochmal nach. Ja? Jage nach, hole ein und errette. Das ist für uns das Motto für den Rest des Jahres jetzt mindestens, bis zum Ende 2016. Hey, wir werden nicht schlapp machen, jetzt werden wir erst recht nachjagen. Wir werden alles einholen, aufholen, was noch an Arbeit liegen geblieben ist. Halleluja. Und wir werden, oh, das ist ein großes Halleluja. Und wir werden erretten. Wir werden Menschen zum Glauben führen. Wir werden Sachen wieder gut machen, die irgendwo vielleicht noch nicht noch liegen geblieben sind, die schiefgelaufen sind. Wir werden vieles hinkriegen, weil wir neue Kraft haben, weil wir uns im Herrn gestärkt haben. Amen. Lasst uns das jetzt im Gebet verarbeiten. Vielleicht kann ein oder andere beten, dass wir das im Gebet für GEN jetzt verarbeiten. Amen.